Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Und mit zwei wichtigen Festivals. Wir besuchen das Berliner Theatertreffen und den Heidelberger Stückemarkt. Zu Gast in dieser halben Stunde unter anderem ist der Regisseur Ulrich Rasche. Seine Inszenierung Nathan der Weise hat das Theatertreffen eröffnet. Am Donnerstagabend, da ging es los, das Berliner Theatertreffen, die Leistungsschau des deutschsprachigen Theaters. Zum Auftakt gab es Lessings Drama Nathan der Weise, also jene Geschichte um den Juden Nathan, den der Sultan Saladin nach der wahren Religion fragt. Nathan antwortet mit einer Ringparabel die Botschaft darin, die jüdische, christliche und muslimische Religion, die gehören zu einer Familie. Ein Stück also über Akzeptanz und über Toleranz und damit hochaktuell angesichts des Krieges in Nahost und vieler Boykottaufrufe im Kulturbetrieb. Es ist die vierte Einladung des Regisseurs Ulrich Rasche zum Theatertreffen. Ich konnte ihn vor der Eröffnung treffen und wollte zunächst wissen, wie sich das anfühlt, so als Stammgast des Festivals.
Tolle Sache. Es entsteht auch kein Abnutzungseffekt. Man freut sich jedes Mal, wenn man wieder eingeladen wird. Und nachdem ich dreimal hintereinander eingeladen wurde, gab es eine Pause. Und deswegen war es toll, jetzt wieder dabei zu sein.
Das ist eine Salzburger Produktion, Nathan der Weise, also Lessings Toleranzdrama. Was fasziniert Sie an diesem Stoff?
Das ist natürlich eine weitreichende Frage und wir wissen ja alle, in welcher Situation wir gerade stecken. Und nach dem 7. Oktober hat man über das Stück wieder nachdenken können, wieder neu nachdenken können. Und die Themen, die dort angesprochen werden, sind absolut relevant. Das sind Themen, die uns heute beschäftigen. Wir haben ja dramaturgisch sehr viel gearbeitet und nachgeforscht, was denn die Aufklärer, die hinter Lessings These der Toleranz stehen, eigentlich geschrieben haben und sind dann auch auf Texte gekommen, die im Widerspruch stehen zu den aufklärerischen Gedanken, die sie sich ja selbst hergestellt haben. Da sind antisemitische Töne herausgekommen, die Eingang auch in das Stück gefunden haben. Und diesen Widerspruch zum Beispiel zu entdecken, das ist etwas, was diese Inszenierung leisten kann. Ich will damit sagen, dass wir ja selbst in einer Situation stecken, wo wir uns für aufgeklärt und freundlich gegenüber allen Andersdenkenden, anderen Religionen stehen und jetzt aber doch feststellen, wie strukturell antisemitisch unsere Gesellschaft ist.
War das vielleicht auch der Versuch, diesen Klassiker auch nochmal kritisch zu beleuchten?
Absolut, weil Lessing wird ja vorgeworfen, dass er eigentlich ein realitätsfernes Drama entworfen hat und das auch eine wohlfeile Position von der europäischen Aufklärung ausgedacht, eurozentristisch gedacht, in die Welt geschickt wird und damit heute vielleicht nicht mehr die Gültigkeit hatte, die es vor 200 Jahren hatte.
Valerie Ceplanova spielt diesen Nathan, diese tolerante, humanistische Figur. Warum sollte das eine Frau sein?
Finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, denn wie ich gerade gesagt habe, also die wohlfeile Haltung eines Mannes, ich will jetzt nicht Mansplaining sagen, aber das sind alles Repräsentationen der Darstellung, die meines Erachtens verhindern, dass man die Argumente wirklich noch wahrnimmt. Und ich wollte eigentlich so weit wie möglich weg von der Figur und ihrer Repräsentation und eine junge Frau, die mit Abstand zur Rolle spricht. Von dieser Position aus ist es mir eher möglich und glaubt auch den Zuschauerinnen, das zu hören, was Lessing ausgedrückt hat. Das ist übrigens eine These, die nicht neu ist. Bertolt Brecht hat genau diese Besetzung vorgeschlagen, nämlich gegen die Rolle zu besetzen, um den Inhalt zum Vorschein zu bringen.
Jetzt ist es die dritte Zusammenarbeit mit Valerie Ceplanova. Sie hat eigentlich, kann ich mich erinnern, bei einem Theatertreffen uns gesagt, dass sie keine Lust mehr aufs Theater hat und das erstmal so verlassen wird. Wie haben Sie sie überzeugen können, wieder auf die Bühne zu gehen?
Das war ja tatsächlich auch ein glücklicher Zufall. Valerie und ich sind aber immer im Kontakt und ich sage, wenn du wieder dann spielen willst, wenn du genug hast vom Film, dann komm. Und dann hatte ich sie in Salzburg angerufen und dann konnte sie sofort am nächsten Tag da sein. Wir hatten ja eine Umbesetzung. Ja, also ich freue mich absolut. Das ist eine meiner wichtigsten Partnerinnen in der ganzen Theaterarbeit.
Was schätzen Sie denn so an ihr?
Gedankliche Schärfe, Energie, schauspielerische Fähigkeit, die Fähigkeit, lebendig zu bleiben, trotz aller Gedankenkonstruktionen und die in eine Figur umsetzen zu können, dass sie eine Figur Gestalt bekommt, dass sie anschaubar wird und dass sie in dramatischen Kontext funktioniert.
Und ist es vielleicht auch die Reibung? Weil in einem Interview mit der Berliner Zeitung, da hat sie gesagt, sie ist eine Gegnerin ihres Inszenierungsstils. Sie spricht von einem Kampf mit ihnen. Ist das eher schmeichelhaft oder ist das vielleicht das, was die Arbeit so kreativ macht am Ende?
Das ist ja absolut notwendig. Jede starke Form braucht ein Gegenüber, braucht eine Reibung, damit diese Form belebt werden kann. Umso strenger die Form ist, umso mehr muss das Individuum darin versuchen, also die Grenzen aufzubrechen. Das ist das grundsätzliche Konzept, glaube ich, meiner Arbeit. Das gelingt mal hervorragend, mal weniger gut. Ich habe das Interview sehr gerne gelesen.
Und ein grundsätzliches Prinzip Ihrer Arbeit ist natürlich auch, dass oft rhythmisiert gesprochen wird, oft im Chor, dass in Bewegung gesprochen wird. Und es gibt so zwei Lager, die Ihre Arbeiten entweder lieben oder nervig finden mitunter. Also Sie setzen dieses Prinzip ja fast immer ein, egal ob das Sarah Kane ist, also ein Stück von Sarah Kane, oder ob das das große Heft ist oder Wojciech oder Leonce und Lena oder eben jetzt bei Nathan der Weise. Funktioniert das immer gleich?
Die Rhythmisierung meiner Arbeit, unserer Arbeit, ist kein Mittel, das Inhalt generiert. Wenn Sie Pina Bausch gefragt hätten, warum tanzen Sie immer, dann hätte sie wahrscheinlich verzweifelt nach Antworten gesucht. Meine Art zu inszenieren, ja, wie ich gesagt habe, generiert keinen Inhalt, sondern ist das Mittel, um Inhalt herzustellen. Und das Missverständnis, das bei mir immer gestampft wird, dass bei mir immer Gruppen auftreten, die marschieren oder die in eine Bewegung faschistischer Art münden, ist eine Fehlinterpretation. Ich glaube, wenn man sich auch gerade in den letzten Jahren die Fortentwicklung dieser Form anschaut, kann man das sehr gut erkennen. Man muss nur die Augen aufhaben. Dass ich sehr, sehr unterschiedlich diskutiert werde, das stört mich nicht. Die Arbeit ist eine extreme Herausforderung und ich finde, das Theater muss das leisten. Und meine Arbeit muss nicht nur gefeiert werden.
So, und jetzt die letzte Frage. Theatertreffen beginnt oder hat begonnen. Haben Sie Zeit, was zu sehen? Und wenn ja, worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich kann leider nichts sehen, weil ich mitten im Proben stehe für meine nächste Produktion, Warten auf Godot. Aber ich würde sehr gerne Gisèle Vienne sehen, extra live. Ich würde aber auch Laios sehr gerne sehen. Bucketlist habe ich auch noch nicht gesehen. Ich bin sehr glücklich über die Einladung in diesem Jahr. Einmal, weil SchauspielerInnen im Zentrum stehen, weil Texte im Zentrum stehen, aber auf der anderen Seite auch andere neue Theaterformen nicht ausgelassen wurden. Das war dringend nötig, dass wir dieses Theatertreffen in dieser Weise jetzt hier haben. Und ich hoffe, dass wir neue Impulse in die deutschsprachige Theaterlandschaft senden können damit.
Ganz herzlichen Dank, Ulrich Rasche.
Sehr gerne, danke.
Ja, Ulrich Rasche, seine Inszenierung hat das Theatertreffen eröffnet. Wir haben am Donnerstag ausführlich in unserem Kulturmagazin Fazit darüber berichtet. Die Sendung können Sie nachhören unter Deutschlandfunk Kultur oder in unserer kostenfreien DLF Audiotheks App. Jetzt huschen wir vom Theatertreffen in Berlin zum Heidelberger Stückemarkt. Dort werden in diesen Tagen neue Theatertexte aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt. Dazu auch Arbeiten aus dem diesjährigen Gastland Georgien. Ein kleines Land zwischen Europa und Asien. In den vergangenen Tagen erreichte uns von dort vor allem Bilder von Demonstrationen, Proteste gegen den immer stärker werdenden Einfluss Russlands. Wie reagiert die Theaterszene dort und was beschäftigt sie? Um diese und andere Fragen geht es heute und morgen beim Heidelberger Stückemarkt. Marie-Dominique Wetzel hat sich für uns bereits umgehört.
Eine Schauspielerin hält eine kleine Handpuppe und setzt sie vorsichtig neben einer Wasserschale ab. In der anderen Hand hat sie einen Brief, eine Vorladung zu einem Verhör. Plötzlich taucht die Schauspielerin, stellvertretend für die Puppe, ihren Kopf in die Wasserschale und reißt ihn nach Luft schnappend wieder hoch. Diese eindringliche Szene stammt aus dem Theaterstück über den georgischen Künstler Sergei Parajanov, erklärt Festivalkurator David Gabunia, der diese Inszenierung für den Heidelberger Stückemarkt ausgewählt hat.
Sergei Parajanov ist ein legendärer Filmregisseur und Künstler. Wir feiern in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Er galt als Kinorebell, weil er sich in seinen Filmen dem staatlich verordneten sozialistischen Realismus widersetzte. Wegen seiner Homosexualität wurde er immer wieder verhaftet und in Straflager gesteckt. Dieses Stück bringt also auch ein wenig bekanntes Kapitel georgischer Geschichte auf die Bühne.
Für David Gabunia war es schwer zu entscheiden, welche Stücke er nach Heidelberg mitbringen soll. Schließlich soll diese Auswahl etwas über sein Land erzählen. diesen postsowjetischen Staat, der sich kulturell immer mehr dem Westen verbunden fühlte, aber 200 Jahre lang unter russischer Herrschaft stand und lange Zeit völlig abgetrennt hinter dem eisernen Vorhang verschwunden ist. David Gabunia möchte zeigen, wie vielfältig und lebendig die Theaterszene in seinem Land ist. Und so ist als Gastspiel auch eine zeitgenössische, sehr kraftvolle Fassung von Medea mitgereist. In der Klassikerüberschreibung ist Medea eine starke Frau, die gegen ihren Vater und Bruder um den Thron kämpft. Die Inszenierung ist eine Koproduktion zwischen dem Royal District Theater in Tiflis und dem Georgischen Netzwerk regionaler Theater. Beides wichtige Motoren der Theaterszene des Landes. Das Netzwerk bringt regionale Bühnen zusammen, auch aus Armenien oder Polen, und bringt Aufführungen in kleinere Städte. David Gabunia arbeitet als Dramaturg und Autor für das Royal District Theatre in Tiflis.
Wir sind ein Sonderfall. Das Royal District Theatre ist kein staatliches Theater, sondern halbstädtisch und halb privat. Und das ist ein großes Glück, weil wir deswegen nicht dem Kulturministerium unterstehen, das inzwischen sehr genau darauf schaut, was auf den Spielplänen steht. Wir bekommen zwar nur geringe öffentliche Zuschüsse, aber wir sind dafür auch nicht so unter Beobachtung. Bis jetzt. Allerdings fürchte ich, dass das bald kommen wird. Leider bin ich da Pessimist.
Unfortunately, I'm a pessimist.
Das Royal District Theatre spielt ausschließlich Uraufführungen und georgische Erstaufführungen. Für zeitgenössische Autorinnen und Autoren gibt es ansonsten kaum Chancen, ihre Stücke auf die Bühne zu bringen. Deswegen hat der Autor David Chorbaladze das Kunst- und Kulturzentrum Open Space in Tiflis mitbegründet. Auch er hat einen neuen Theatertext nach Heidelberg mitgebracht, Der weiße Hund. Ein Stück über soziale Ungerechtigkeit und die schwierige Frage nach der eigenen Identität.
Wir erleben jetzt gerade eine sehr schwierige politische Lage zwischen der immer größer werdenden russischen Einflussnahme und unserem Wunsch, zu Europa zu gehören, frei und unabhängig zu sein. Es wird immer schwieriger, sich offen und kritisch zu äußern in dieser schrecklichen Situation.
Seit mehreren Wochen gibt es in Georgien Demonstrationen mit tausenden Menschen gegen die eigene Regierung, die sich immer mehr an Putins Russland annähert. Und auch in vielen Theatern werden nach den Aufführungen Plakate hochgehalten, die gegen das aktuelle Gesetzesvorhaben zur Bekämpfung angeblicher ausländischer Agenten protestieren, sagt David Chorbaladze. Die Lage ist extrem angespannt. Viele junge, kreative Leute verlassen Georgien.
Ich glaube, alle haben zumindest schon mal darüber nachgedacht, das Land zu verlassen. Wahrscheinlich sogar jeden Tag. Und ich auch, schon oft. Auf der einen Seite weiß ich, dass wir hier wichtige kulturelle Arbeit für die Gesellschaft leisten. Andererseits glaube ich nicht wirklich, dass wir noch etwas ändern können. Die Situation wird immer bedrohlicher. Aber genau deswegen kann ich jetzt auch nicht weggehen. Ich würde gerne irgendwann ins Ausland, aber dann, wenn ich es möchte und nicht, wenn ich gezwungen werde, mein Land zu verlassen.
Stimmen aus Georgien, das ist Gastland beim diesjährigen Heidelberger Stückemarkt, zu erleben heute noch und morgen. Dass Arbeit und Familie für Theaterleute besonders schwer zu vereinen sind, das liegt auf der Hand. Bei abendlichen Vorstellungen langen dafür gern mal kurzfristig angesetzten Proben, dazu meist zu schlechte Bezahlung, um sich Babysitter leisten zu können. Was also tun? Geklagt und gemahnt wird seit vielen Jahren auch vom Verein Bühnenmütter e.V. In dieser Woche nun aber veröffentlichte der Verein einen Maßnahmenkatalog mit Handlungsempfehlungen für die Theater. Die Hannoveraner Schauspielerin Johanna Banzer ist im Vorstand des Bühnenmüttervereins. Schönen guten Tag, Frau Banzer.
Guten Tag.
Welche ganz konkreten Handlungsempfehlungen machen Sie denn den Theatern?
Also wir haben im Januar einen Think Tank gemacht, der vom Familienministerium finanziert wurde und darauf quasi basiert, dieser Maßnahmenkatalog. Wir reden immer von einem kleinen und von einem großen Kosmos, ne? Also es gibt zum Beispiel so ganz einfache Basics, wie zum Beispiel zu sagen, es gibt einen Stillraum in jedem Theater. Das ist eh schon eigentlich verankert. Das ist aber in vielen Fällen überhaupt nicht der Fall, zum Beispiel. Da gibt es so Sachen wie zum Beispiel Theaterwohnungen, wo Mütter, die am Theater arbeiten, einfach auch ihre Kinder, vielleicht auch eine Kinderbetreuung mitnehmen können, dass sowas ganz normal wird. Wir haben zum Beispiel auch die Forderung, dass es an jeder Kulturinstitution eine Beratungsstelle gibt, wo Leute sich hinwenden können, weil wir oft im Austausch mit Müttern die Erfahrung machen, dass es vielfach ein Thema ist, dass die Leute aus Scham nicht reden über die Themen, die sie haben. Es gibt Mütter, die Kredite aufnehmen, um Babysitter zu bezahlen. So heftig ist es. Und deshalb haben wir das Gefühl, es muss eine Art Safe Space auch existieren. Also eine Beratungsstelle, wo auch Mütter quasi über diese Themen reden können und sich nicht schämen müssen, dass Kinderbetreuung ein Privatproblem ist oder dass sie das alleine lösen müssen, sondern dass wir anfangen, in den Betrieben zu verankern, dass wir gemeinsam gucken, wer in welcher Lebensphase wie gerade welche Verantwortung für Mitmenschen trägt.
Ich höre jetzt immer Mütter und Sie sind ja auch der Bühnenmütterverein. Müsste das nicht eigentlich Bühnenelternverein heißen?
Ja, über diese Frage reden wir viel und oft und hoffentlich auch hören wir auch nicht damit auf. Es ist uns total wichtig, immer zu sagen, dass das überhaupt nicht ausschließend gemeint ist. Wir hatten zu diesem Thema auch schon aufgerufen, haben viele Väter eingeladen und queere Eltern und gleichgeschlechtliche Paare. Und die sagen dann lustigerweise, die von denen aussagen immer, nee, das mit den Müttern ist voll okay. Wobei ich persönlich anfange, den Unterschied zwischen Mutterschaft und Muttersein zu machen. Weil ich denke schon, dass es in unseren Berufen, also gerade bei TänzerInnen zum Beispiel, einfach auch eine Rolle spielt, dass das ein Körper ist, der geboren hat, ne? Oder ein Körper ist, der stillt. Und das hat vielleicht gar nicht unbedingt nur mit der erzieherischen Aufgabe zu tun, sondern in unseren Berufen ist das tatsächlich ein Thema, dass zum Beispiel auch eine Sängerin andere Resonanzräume hat, wenn sie eine hormonelle Umstellung hat in der Schwangerschaft. Und niemand hat was dagegen, dass wenn wir irgendwie gleich viele Väter wie Mütter sind, dass wir uns Bühneneltern nennen. Das wäre schön.
Was gibt's noch für konkrete Forderungen?
Genau, eine konkrete Forderung betrifft auch die Probenzeiten am Theater. Das heißt, Produktionszeiträume sind auch bewegliche Dinge, über die wir gerne reden würden. Also wir fordern zum Beispiel, dass samstags nicht mehr geprobt wird, natürlich außer wenn Bühnenproben sind. Und wir fordern aber auch, dass zum Beispiel Produktionsgespräche stattfinden, die offen verlaufen, also wo jeder quasi auch einbringen kann, welche Bedürfnisse zu regulieren sind. Wir wollen gar nicht anklagen, wir wollen eher irgendwie auch dazu ermutigen, dass die Kulturpolitik es auch den Institutionen einfach macht, Dinge verändern zu können, weil vielfach haben wir vielleicht nicht die finanziellen Mittel, allen alle Wünsche zu erfüllen. Daher, es gibt jetzt vermehrt auch das Bewusstsein, dass zum Beispiel Kinderprogramme an Festivals stattfinden, damit auch Eltern Festivals besuchen können. Wir können es jetzt beim Burning Issues irgendwie erleben, da wurde an die Kinder gedacht. Oder wir haben das auch bei der Documenta erlebt, dass Programme für Kinder irgendwie eingebunden waren. Und das sind zum Beispiel Dinge, die muss natürlich ein Geldgeber, eine Geldgeberin auch unterstützen. Also eine konkrete Forderung ist auch, Betreuungskosten vertraglich so zu verankern, dass man das nicht extra in einem Zweiergespräch, in einer Verhandlung aushandeln muss als Eltern, sondern dass das ein festgeschriebener Wert ist, genauso wie man Benzingeld oder einen privaten Fahrer oder andere Dinge auch finanziell verankern kann in Verträgen.
Jetzt habe ich schon rausgehört, Sie verstehen sich eher als Wegbegleiterin, als Brückenbauerin und nicht so sehr als Vereinbarkeitspolizei. Das sind also Anregungen für ein besseres Miteinander in der Arbeit. Wie sind denn die Reaktionen der Theater auf diese Vorschläge? Gab es schon welche und haben Sie das Gefühl, dass die Sie da unterstützen?
Ja, das Interessante ist, wenn man quasi dieses einbindende Moment an den Tag legt, dann merken wir gerade, dass wir total viele Türen öffnen damit. Wenig Menschen sagen, ich bin gegen Familie. Aber viele Menschen wissen nicht, wie Veränderung umzusetzen ist. Und wir haben halt wirklich den ganz dringenden Wunsch, mit diesem Maßnahmenkatalog auch ganz speziell den Prozess zu fördern. Also, dass wir jetzt nicht an irgendeine Wand irgendwelche Regeln schlagen wollen und sagen, so, das macht ihr ab jetzt heute alle anders, sondern dass es nicht anders geht, dass wir ins Gespräch kommen müssen, in den Austausch kommen müssen und dass wir jetzt anfangen, Förderungen zu finden, die langfristige Schulung verankern zum Beispiel. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Forderung, zu der wir eigentlich wachrütteln wollen, dass wir in dieser Schnelllebigkeit des Theaters trotzdem die lange Strecke nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Das sagt die Schauspielerin Johanna Banzer. Sie ist im Vorstand des Bühnenmüttervereins. In dieser Woche hat der Verein konkrete Handlungsempfehlungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Theaterarbeit herausgebracht. Frau Banzer, ganz herzlichen Dank. Wo findet man diese Handlungsempfehlung auf Ihrer Website?
Ja, genau. Einfach auf der Website kann man Maßnahmenkatalog googeln. Ich hoffe, dann ist es gleich da.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Mehr zur Vereinbarkeit von Familie und Theater gibt's auch in unserem Theaterpodcast zu finden unter deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt kehren wir nochmal zurück zum Berliner Theatertreffen.
Die geniale Stelle.
Die kommt heute nämlich von der neuen Leiterin des Theatertreffens, von Nora Hertlein-Hall.
allem können wir feststellen, wenn sich Menschen einsetzen, wenn wir uns zusammentun, wenn wir laut werden, dann kann das Veränderungen bewirken. Und das ist erstmal gut.
Meine geniale Stelle fällt mir ganz unmittelbar ein aus der Eröffnung der Lessing-Tage im Thalia-Theater in Hamburg, wo als Eröffnungsrednerin Luisa Neubauer eingeladen war, das deutsche Gesicht sozusagen von Fridays for Future. Und sie hatte sich verbunden mit dem Ensemble Resonanz, um nicht zum 100. Mal die gleiche appellative Rede zu halten, sondern sie hat zum ersten Mal ausprobiert, wie es ist, mit Musik zu performen. Und die geniale Stelle wäre in diesem Fall dann wohl wirklich der Moment, wo ich so berührt war, dass mir die Tränen runtergelaufen sind, weil dieser wunderschöne Beethoven mit dem wunderbaren Streichquartett, mit dieser klugen jungen Frau, mit diesem wichtigen Thema, wo es das Gefühl hat, es kommt alles so zusammen und es ergibt alles so einen Sinn und dabei ist man auch noch emotional berührt. Das war schon sehr besonders, muss ich sagen.
Nora Herdlein-Hall über Rede in Estur, eine Lecture-Performance von Luisa Neubauer mit dem Ensemble Resonanz, erlebt bei den Lessing-Tagen in Hamburg. Und von dort bringt Herdlein-Hall als neue Leiterin des Theatertreffens dieses Format mit nach Berlin. Das können Sie erleben am kommenden Montag im Haus der Berliner Festspiele. Und das war's von Rang 1. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche jetzt noch einen schönen Samstag.